Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Ein aufrührender Tag geht zu Ende und es wird im Iran wohl unsicher und ungewiss bleiben nach den Bombeneinschlägen aus den USA und Israel. Die große Frage am Ende dieses Tages lautet, lebt der oberste Führer Ayatollah Khamenei oder ist er wirklich tot, wie nun vermehrt gemeldet wird und was würde sein Tod für das Land bedeuten? Ein Gespräch mit der Autorin Sheila Berchtschat. Außerdem am Wiener Burgtheater feierte Isidor ein jüdisches Leben Uraufführung nach dem Roman von Shelley Kupferberg, die keine direkten Parallelen von den 30er Jahren zur Gegenwart ziehen möchte. Aber
das haben wir auch stark diskutiert, der Verfall von allem, was so an Progressivität, an demokratischen, an freiheitlichen, an libertären Strömungen da ist, was hart erkämpft worden ist, auch oft gewalttätig erkämpft werden musste gegen viel Widerstand und dann als so selbstverständlich irgendwie ja, zumindest erscheint, dass man denkt, ist unumstößlich, ist aber nicht so. Und das zeigt das Buch und die Geschichte, wie wir wissen, ja, ganz drastisch.
Und vielleicht wissen wir am Ende dieser Fazitausgabe auch, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest reist. Gerade läuft noch der Vorentscheid. Er war angekündigt und erwartet, der Militärschlag gegen den Iran. Heute Morgen begonnen, folgten dann bald erste Gegenangriffe auf US-Stützpunkte in der Golfregion und auf Israel. Die Welt einmal mehr erstarrt in Sorge und US-Präsident Donald Trump, der rief im Laufe des Tages die iranische Bevölkerung dazu auf, nutzt die Chance der Stunde und stürzt das Regime. Es wäre dem Land zu wünschen und tatsächlich lassen Meldungen, dass der oberste Führer des Iran Ayatollah Khamenei getötet worden sein. Erstmal hoffen. Wie geht es weiter mit dem Iran, in dem seit vielen Jahren Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen gegen das Regime protestieren? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der Autorin und Journalistin Sheila Berchtschat gesprochen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Berchtschat, die Ereignisse überschlagen sich am heutigen Tag und in einer Stunde, wenn unsere Sendung beginnt, kann theoretisch auch schon wieder vieles anders aussehen. Der Ayatollah Ali Khamenei, so sieht es momentan aus, scheint getötet zu sein. Zumindest gibt es da Quellen, die das sagen. Wenn diese Nachricht stimmt, dann ist das ein großer Tag für den Iran, oder?
Das ist auf jeden Fall eine Zäsur, eine historische Zäsur, eine einschneidende Zäsur. Ali Khamenei ist ja sozusagen das Staatsoberhaupt, aber auch das ideologische Oberhaupt. Er ist ja so die Stellvertreterfigur eigentlich für diese Idee einer islamischen Republik in seiner Funktion. Und genau, es gab eben jetzt verschiedene Medienberichten israelischer Medien, die gemeldet haben, dass sich dort die Anzeichen verdichtet hätten. Dann gab es die Meldung, es war auch die Leiche gefunden worden. Und man wartet jetzt eigentlich wirklich auf eine aktuelle Bestätigung.
Der Iran dementiert das momentan noch. Das ist mehr oder weniger erwartungsgemäß. Haben Sie denn heute im Laufe des Tages etwas gehört direkt von Bekannten und von Menschen aus dem Iran?
Ja, man hört natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Das ist natürlich einerseits große Sorge, weil Krieg natürlich einfach erst einmal große Angst macht. Was wir auch gesehen haben, sind natürlich auch viele Menschen, die diese ersten Luftangriffe der USA auch gefeiert haben, sich darüber fast gefreut haben, in einer Erleichterungsstimmung waren, was einfach auch zeigt, unter welchen Bedingungen die Menschen eigentlich gelebt haben, unter diesem Regime, was sie dazu gebracht hat, sich zu freuen über einen Zustand des Krieges. Es gibt natürlich auch Stimmen von Menschen, die einfach jetzt auch selbst Angst um ihr Leben haben, weil man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja im Iran so, es ist ein Regime, das sich bis an die Zähne bewaffnet hat und Aufrüstung betrieben hat und Proxykriege führt in der Region. Aber die eigene Bevölkerung zum Beispiel muss ohne Luftalarm auskommen, muss ohne ausreichend Bunker auskommen. Das heißt, die Menschen im Iran sind natürlich jetzt diesen Kriegshandlungen ausgesetzt.
Es gibt eine große Sehnsucht nach Veränderung im Land. Immer wieder Proteste seit vielen, vielen Jahren. Proteste, bei denen sich die Iranerinnen und Iraner auch in Lebensgefahr begeben. Vor zwei Wochen auch diese riesige Demonstration am Rand der Münchner Sicherheitskonferenz. Jetzt der Angriff von außen erneut. Das gab es ja im letzten Juni auch schon mal. War die iranische Bevölkerung darauf gefasst? Wissen Sie das?
Ja, auf jeden Fall. Also spätestens seit dem Trump-Tweet "Help is on the way" haben die Iranerinnen und Iraner eigentlich damit gerechnet und auch natürlich darauf gehofft. Es war natürlich eine Situation seit der Proteste zum Ende des vergangenen Jahres, die dort angefangen haben, und dem Massaker, das das iranische Regime am 8. und 9. Januar an der eigenen Bevölkerung begangen hat, war die Situation natürlich total verzweifelt. Und dann war diese Ankündigung von Donald Trump quasi wie ein Strohhalm, an den man sich zum Teil ja auch ein wenig gehalten hat. Also sie waren nicht nur vorbereitet, sondern sie haben eigentlich damit gerechnet, dass das passieren würde in jedem Fall.
Donald Trump hat ja die iranische Bevölkerung heute Mittag bereits aufgerufen, jetzt sozusagen dieses Zeitfenster, diese Chance zu nutzen, um das Regime zu stürzen. Jetzt könnte ein Teil davon sozusagen schon erledigt sein. Dennoch ist es ja für ein Land eine ganz, ganz große Aufgabe, jetzt auch sozusagen etwas Neues aufzubauen. Also ist sozusagen die Opposition, sind die Protestierenden darauf vorbereitet, gewappnet, etwas Neues zu beginnen?
Das in jedem Fall. Es gibt da genügend Strukturen innerhalb des Irans, außerhalb des Irans, die sich ja auch schon formiert haben. Das Einzige ist eben, dass die Menschen sich wirklich in den vergangenen Wochen insbesondere natürlich absolut darauf fokussiert haben, dieses Regime zu stürzen. Diese Ankündigung von Donald Trump ist natürlich so auch etwas wie seine eigene Versicherung, nicht wahr? Also im Grunde genommen sagt er, ich habe jetzt einfach mal das gemacht, was ich machen kann, aber das Regime müsst ihr schon selber stürzen. Also er hat ja gesagt, übernehmt die Regierung, das ist die Chance für Generationen, die euch jetzt geboten wird gerade. Also er verlagert an dieser Stelle dann schon das Risiko auf die IranerInnen selber wieder zurück. Ich würde fast sagen, in diesen Protesten von 2022, diese Frau leben Freiheit Proteste, da hat man eigentlich ganz besonders gesehen, was die Menschen im Iran sich auch für Vorstellungen machen, wie ein Land, ein Iran ohne das Regime, das islamische Regime aussehen könnte. Da ging es ja sehr viel um die Anerkennung des Iran als multiethnischen, als multireligiöses Land. Es ging auch sehr, sehr stark darum, welche Formen von sozusagen Entscheidungsfindung es auch geben kann. Also ein Referendum zu machen, welche Staatsform sich die Menschen im Iran überhaupt wünschen. Dann natürlich die Frage, wie ein Parlament aussehen könnte. Und natürlich die entscheidende Rolle, die Frauen damals gespielt haben und natürlich auch bis heute spielen, solche Veränderungen und natürlich auch solche Gedanken mit anzuführen. Und so würde ich diese Frage in jedem Fall mit Ja beantworten. Da gibt es Vorstellungen, Vorkehrungen. Und die Frage ist eben nur, dieser Krieg, der jetzt eben heute begangen hat, der wird nicht innerhalb von wenigen Stunden wieder vorbei sein. Es kann sein, dass dieser Krieg sich in die Länge zieht. Und was dann wird, das muss man natürlich dann auch sehen.
Aber Sie würden sagen, die iranische Bevölkerung ist mehrheitlich steht hinter diesen Angriffen und erhofft sich davon auch natürlich für das eigene Leben in diesem Land Verbesserung und für die Regierung.
Das kann man nicht sagen, sozusagen, wie die Mehrheitsverhältnisse da sind. Und ich würde da auch immer vorsichtig sein. Ich würde auch eigentlich sagen, wer heute sich hinstellt und behauptet zu wissen, was die IranerInnen insgesamt denken und sich wünschen, der lügt. Weil das ist natürlich ein Land mit vielen verschiedenen Menschen, mit vielen verschiedenen politischen Richtungen, auch mit Menschen, die dieses Regime weiterhin stützen und von diesem Regime weiter abhängig sind. Das ist eigentlich sozusagen insofern noch ein sehr vielstimmiges Land, was wir doch erstmal aus sozusagen einem demokratischen Blickwinkel erstmal gut finden. Aber man muss schon sagen, das, was man in den letzten Wochen gehört hat, war schon, dass diese brutale Niederschlagung der Proteste eigentlich zu einer absoluten, also absoluten Trennung einem großen Teil der Bevölkerung von diesem Regime geführt hat, sodass man wirklich sich gefragt hat, wie soll das überhaupt jemals wieder in eine irgendeine Form von Normalität gehen? Ein Regime, das Kriegsverbrechen an der eigenen Bevölkerung begeht, wie will sich dieses dann wirklich auch moralisch überhaupt gegenüber seiner Bevölkerung weiter halten können?
Was würden Sie sagen, wie groß ist eine Lücke, wenn der Ayatollah, der religiöse Führer des Landes, getötet ist. Reicht das oder werden da bald wieder Revolutionsgarden, die militärische Eliteeinheit, einspringen und füllen, was sozusagen jetzt nicht mehr da ist?
Ja, das ist jetzt auch eine komplizierte Frage, die wahrscheinlich auch eher so ein Tasten im Dunkeln gerade ist. Was wir wissen, ist, dass natürlich dieses Regime lange Zeit hatte, um sich auf verschiedene Art und Weise festzusetzen. Und auch wenn Ali Khamenei sehr, sehr viel Einfluss, sehr viel Macht und der oberste Staatsführer ist oder eben war, ist dieses Regime natürlich trotzdem so aufgestellt, dass es nicht nur von einer einzigen Person abhängig ist. Es gibt viele verschiedene Untereinheiten. Innerhalb des Regimes, so hat man es auch immer wieder herausgehört, gab es auch sowieso schon Verwerfungen, gab es Probleme und Spannungen. Zum Teil waren diese Spannungen auch genau darauf angelegt, dass es nicht so eine zu große sozusagen Einigkeit gibt, dass im Fall von verschiedenen Gruppen, die dann doch ja illoyal werden, dass dann noch genügend Gruppen innerhalb des Regimes da sind, die das Regime weiter stützen und so weiter und so fort. Also es ist sozusagen etwas unübersichtlich, aber man kann schon, denke ich, sagen, allein mit dieser Tötung von Ali Khamenei, so unglaublich und ja einschneidend diese ist, allein davon stürzt natürlich nicht dieses gesamte Regime.
Aber ich höre richtig raus, dass Sie heute Abend am Ende dieses Tages schon voller Hoffnung sind.
Ich muss sagen, ich bin voller Hoffnung seit Ende des vergangenen Jahres, als diese großen Proteste wieder losgegangen sind. Einfach nur, weil, was steht mir es an, keine Hoffnung zu haben, wenn diese Menschen im Iran immer wieder aufstehen, obwohl es diese brutalen Niederschlagungen immer wieder gab. Und ich muss sagen, als sie dann jetzt wieder letzte Woche an den Universitäten angefangen haben zu protestieren, nach einem Massaker, wo vermutlich 50.000 Menschen umgebracht wurden, da muss ich dann schon sagen, ja, das ist nicht sozusagen Mut. Das ist einfach so, dass ich sage, es bleibt uns doch nichts anderes übrig, als auch weiterhin wie diese Menschen daran zu glauben, dass ihre Stimme und ihr Ruf nach Freiheit wirklich eine Wirkung zeigen.
Die Autorin und Journalistin Sheila Bekhtschat über die Angriffe auf den Irak und Hoffnungen für einen Regimesturz und Neuanfang. Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
Isidor, ein jüdisches Leben, hat bereits als Buch große Erfolge gefeiert. Seit es 2022 erschienen ist, eine romanhafte Erzählung, in der die Autorin Shelley Kupferberg, die Sie ja auch vielleicht hier aus dem Programm von Deutschlandfunk Kultur kennen, über ihren Urgroßonkel Isidor schreibt. Ein hoch angesehener Kommerzialrat in der Wiener Gesellschaft, der nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten alles verliert. Eine Geschichte also über Aufstieg und Fall, verortet in diesem Wien des frühen 20. Jahrhunderts. Und so ist es nicht überraschend, dass der Text nun auch in Wien, und zwar am Burgtheater, seine Bühnenpremiere feiert. Philipp Stölzel hat die Regie geführt. Die Uraufführung hat unser Kritiker Martin Pesel für Fazit beobachtet. Guten Abend, Herr Pesel.
Schönen guten Abend, Frau Schwarz.
Was für einen Menschen lernt man denn in diesem Stück kennen?
Ja, Stefko Hanuszewski, der selbst Wiener ist, spielt hauptsächlich diesen Isidor und kann diese gewisse Arroganz der Reichen mühelos an den Tag legen, dieses leichte Klosterneuburger Deutsch, das er sich da angeeignet hat. Isidor ist bei ihm ein Schnelldenker und Schnellsprecher, ein Lebemann, der von sich selbst überzeugt ist und mit einer erstaunlichen Überheblichkeit dem Gesetz vertraut, aber der auch die Oper, die Kunst liebt und Metaphern findet, das eine für das andere, die Wirtschaft für die Kunst, und der in seiner 680 Quadratmeter Wohnung im ersten Bezirk von Wien sich einen teuren Wein einschenkt, während der österreichische Kanzler Schuschnigg gerade im Radio verkündet, dass er sich soeben Adolf Hitler unterworfen hat. Wir können uns dazu auch gerne einen Ausschnitt anhören, in dem das Erzählduo Itai Tiran und Lilith Hässle, die Autorin und Urgroßenkelin, nein, Urgroßnichte Shelley Kupferberg verkörpert, diesen Isidor skizzieren.
Onkel Isidor hat Hitler immer nur den kleinen, schlecht gekleideten, schreienden Postkartenmaler genannt.
Der sagenhafte, reiche Onkel Isidor Mein Urgroßonkel.
Der Onkel ganz allein in einer Belle Etage mit 10 Zimmern in der Canova-Gasse. Gleich hinter Hotel Imperial. Zwischen Akademie-Theater und Hotel Imperial.
Er hat Österreich geliebt?
Ja, sieht man.
Das ist doch sein Silberbesteck. Da, wo ich geboren bin, mussten wir mit den Händen essen. Ich will mit einem Silberlöffel im Mund sterben, hat mein Onkel immer gesagt.
Ja, da wird sich also gemeinsam erinnert, Martin Pesel, an diesen Onkel bzw. Großonkel, Urgroßonkel Isidor. Er scheint dann wohl einer gewesen zu sein, der die politischen Entwicklungen sah oder man könnte hätte sehen können, aber auch einfach wegblendete wie so viele.
Er wollte sie nicht sehen. Er, zumindest in dieser Bühnenfassung wird er als extrem egozentrischer Charakter beschrieben, der seinen eigenen Erfolg voraussieht, darauf hinsteuert und ihn dann auslebt. Und was um ihn herum passiert, das kriegt er nicht mit.
Wie bringt Philipp Stölzl das denn auf die Bühne? Der Roman ist ja eigentlich gar kein Roman, sondern eher so ein literarisches Sachbuch, eine wahre Geschichte, eine schnörkellose Recherche. Wie kommt das auf die Bühne?
Ja, ich habe mich tatsächlich ein wenig gewundert, als ich gesehen habe, dass aus diesem knapp 250-seitigen Büchlein, das zwar mit einer bedachten literarischen Stimme erzählt, aber nie übertreibt oder mehr sagt als nötig, dass da ein 3-stündiger Theaterabend daraus werden soll. Kupferberg hat, das ist eher ungewöhnlich bei lebenden AutorInnen heute, die Stückfassung nicht selbst geschrieben, sondern der Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl hat das zusammen mit Caroline Bruckner getan. Und die haben einiges ausgeschmückt, haben zwar die Prosa-Ursprünge durch diese 2 Erzählfiguren nicht verschwinden lassen, aber auch ganze Dialoge und Szenen erdacht, historische Figuren in karikierter Form eingefügt, etwa den Filmproduzenten Louis B. Mayer, der als typisch großspuriger Ami im Cowboyhut daherkommt. Also diese Bühnenfassung nimmt sich einerseits viel poetische Freiheit und beschwert die Vorlage, deren Lektüre ich als eher leichtfüßig in Erinnerung habe, durch ein gewisses Pathos. Andererseits ist sie aber auch bemüht zu erinnern, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt, in dem Originaldokumente eingeblendet werden, die die Autorin wahrscheinlich zur Verfügung gestellt hat. Und in dem alte Fotografien eingeblendet werden, die dann auch noch mit KI-Hilfe etwas unheimlich zum Leben erweckt wurden.
Und tut dieses Pathos dem denn gut?
Naja, dieser Stölzl-Stil hat immer so ein bisschen Pathos dabei. Es ist filmischer Realismus mit einem märchenhaften Touch, der durch Bühnenbild und Licht erzeugt wird. Dazu kommt es auch hier, wenn auch nur in kleinen Dosen und eher spät. Es geht los mit einer leeren Bühne, die bekannten Heizkörper an der nackten Hinterwand des Akademietheaters der Burg sind gespiegelt an den Bühnenseiten. Und erst später, wenn die Hauptfigur dann Erfolg und Reichtum erlangt hat, senkt sich ein Kronleuchter herab, wird ein prachtvoller Kamin von einer Seite hineingeschoben, von der anderen Seite eine Fensterfront, die dann eingeschlagen wird, als die Nazis und der Antisemitismus immer stärker werden. Und ansonsten setzt Stölzl hauptsächlich auf einen sehr musikalischen Fluss der Erzählung. Wir haben in dem Ausschnitt ja auch die Klavierbegleitung durch Itai Tiran gehört und auf sorgsam gearbeitetes Schauspiel. Und da möchte ich gern Nina Siebert hervorheben, die die Mitte des Abends dominiert in der Rolle der Ilona von Hambaschi, einer Sängerin und Schauspielerin, die vom Opernfan Isidor geliebt und gefördert wird, bis sie ihm dann eben nach Hollywood verschwindet. Und Siebert bringt wirklich Leben in diese sonst vielleicht etwas allzu bekannte Geschichte, weil man bei ihr von Anfang an einerseits so eine Ausstrahlung spürt, eine betörende Art, der man sich nicht entziehen kann, und andererseits eine Verbissenheit, die damit zu tun hat, dass sie eigentlich nicht besonders talentiert ist. Wobei ich Ilona meine und nicht die Schauspielerin Nina Siebert.
Was würden Sie denn sagen? Ist das ein starker Abend? Shelley Kupferberg, die hat ja auch im Interview in unserer Theatersendung Rang 1 gesagt, sie wolle bewusst keine Parallelen ziehen, aber der Text hat ja auch deutlich aktuelle Brisanz irgendwie.
Nun ja, also die Botschaft ist recht klar. Man kann noch so überzeugt von sich sein und das Gesetz kennen und achten und die Kunst lieben. Man sollte trotzdem immer wachsam sein, weil sich alles schnell verändern kann. Das galt in den 30ern des vorigen Jahrhunderts und das gilt natürlich auch heute in unseren von Rechtsruck bedrohten Zeiten. Allerdings ist es so, dass ich finde, Shelley Kupferberg hat in ihrem Essay oder in dem romanhaften Sachbuch es geschafft, sehr subtil diese Parallelen zu ziehen, während für diese Botschaft Philipp Stölzl ein bisschen einen zu großen Aufwand braucht, um dann doch wieder diese eher simple, klare Message zu liefern.
Unser Kritiker Martin Pesel über Isidor, ein jüdisches Leben, uraufgeführt heute Abend am Burgtheater Wien. Und das Interview mit der Autorin Shelley Kupferberg, das können Sie natürlich gerne als Podcast in unserer Audiothek nachhören. Los Angeles ist schon seit ein paar Jahren ein bedeutender Ort für zeitgenössische Kunst geworden, was auch die Kunstmesse Frieze beweist, die 2019 zum ersten Mal dort stattfand, damals übrigens in den Paramount Studios in Hollywood. Seit 2023 findet die Frieze am Flughafen in Santa Monica statt, ein Stelldichein internationaler Galerien. Und was dort in diesem Jahr zu sehen ist, das spiegelt teilweise auch die politische Entwicklung in den USA, vor allem die Einwanderungspolitik. Die LA-Korrespondentin Antje Sieb hat sich für Fazit umgeschaut.
Patrick Martinez steht vor einer Art Schaufenster am Aufgang zur Messe. Hier, wo jeder Besucher vorbeikommt, sind seine Neonwerke ausgestellt. Bunt beleuchtete Schriftzüge wie Werbetafeln. Aber statt Pizza oder Tacos anzupreisen, leuchten hier Worte wie Nobody is illegal, niemand ist illegal. Oder Deport ICE, eine Anspielung auf die verschärfte Migrationspolitik. Er könne sich nicht vorstellen, Kunst zu machen, die nicht abbildet, was aktuell passiere und worüber Amerikaner reden, sagt Martinez. Im Sommer, während der Razzien und Proteste in Los Angeles, habe ihn die Direktorin der Frieze kontaktiert. So sei seine Kunst hier und auch auf Plakatwänden in der Stadt gelandet.
Sie kam zu mir mit dieser Idee, etwas zu machen, some kind of installation at Frieze and also being the campaign artist for Frieze LA.
Sein Galerist Charlie James arbeitet mit vielen latinostämmigen Künstlern zusammen und präsentiert weitere durchaus politische Werke auf der Frieze. Ein Stapel Erdbeerkartons, darauf das Abbild eines der vielen Erntearbeiter aus Mittel- oder Südamerika, die jedes Jahr in Kalifornien arbeiten. Seine Galerie habe einen Schwerpunkt in politischer Kunst und sei damit seit Jahren erfolgreich, sagt James.
Werke zu suchen, die künstlerisch etwas darüber aussagen, was wir als Bevölkerung gerade durchmachen, das ist der Job.
Aber ist Politik in diesem Jahr auf der Frieze wichtiger denn je? Die Miteigentümerin der Galerie Sprüth Magers, Philomene Magers, glaubt das nicht unbedingt.
Ach, das weiß ich nicht. Also es ist jetzt nicht thematisiert worden, sondern es ist, also in unserem Fall ist es so, es sind einfach unsere Künstler, die arbeiten so und wir zeigen das, was die machen.
Frieze-Direktorin Christine Messineo findet, soziales oder politisches Engagement sei bei der Messe schon immer vorhanden gewesen. Möglicherweise falle es in diesem Jahr aber stärker auf. Schon seit 5 Jahren etwa ist Amboss auf der Messe vertreten, eine Initiative, die Künstler auf beiden Seiten der US-mexikanischen Grenze unterstützt und auf der Messe Werke verkauft und Spenden einwirbt. Auch anderswo in Los Angeles ging es in dieser Woche um Kunst und Politik, etwa auf einer Podiumsdiskussion zu Museen und Zensur, organisiert unter anderem von 2 der zahlreichen Museen der Stadt. Sie seien zur Zielscheibe geworden, sagte dort Devin Ackman, Direktor des Museums der Michigan State University, und müssten jetzt Wege finden, damit umzugehen.
Wir sehen
uns heute einem direkten Angriff auf diese Institutionen gegenüber, was zum Beispiel Fördergelder betrifft. Und ehrlich gesagt glaube ich, unsere Branche und viele Kollegen wissen noch gar nicht, wie sie darauf antworten sollen.
And a lot of our peers are unsettled and do not know how to respond to that.
Das japanisch-amerikanische Nationalmuseum habe früh reagiert, sagte dessen Direktorin Ann Burroughs. Das Haus in Los Angeles finanziert sich größtenteils aus privaten Mitteln. Nur ein kleiner Teil der Gelder kommt aus staatlichen Quellen. Es war von japanischstämmigen Amerikanern gegründet worden und erinnert auch an deren Enteignung und Inhaftierung in den USA während des Zweiten Weltkriegs.
Our trustees came out with an incredibly strong statement in defense of civil rights, of history and democracy.
Der Stiftungsrat des Museums habe bereits vor einem Jahr ein klares Statement veröffentlicht, um Zivilrechte und die Demokratie zu verteidigen. Das sei für viele aufgrund der Erfahrungen ihrer Eltern und Großeltern ein sehr persönliches Anliegen gewesen.
Antje Sieb über die diesjährige Ausgabe der Fries Kunstmesse in Los Angeles, die sich teilweise deutlich zu den politischen Entwicklungen in den USA positioniert. Und von Los Angeles geht es hier bei Fazit direkt zur Berliner Staatsoper, zum Füchslein. So hört sich das bei Leos Janacek an, wenn Füchse verliebt sind. Seine Oper Das schlaue Füchslein ist ja eine der beliebtesten des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte einer jungen rebellischen Füchsin, die vom Förster gefangen wird und auf dessen Hof dann eine Revolution anzettelt. Also keine niedliche Kinderoper, aber natürlich eine Einladung an das Bühnenbild aus dem Vollen zu schöpfen. Heute Abend war Premiere an der Berliner Staatsoper Unter den Linden unter der Leitung von Simon Rattle und André Mumot, unser Kritiker. Der war für Fazit dabei und ist jetzt im Studio. Guten Abend und hallo André.
Guten Abend.
Was macht denn diese besondere Faszinationskraft der Oper aus?
Ja, diese Oper hat wirklich einen besonderen Zauber und das liegt in diesem hinreißenden Kontrast, der da gebaut wird zwischen den Menschen, die ihren Alltag leben und den Tieren, die ihren eigenen Alltag haben, aber vor allen Dingen ein Stück weit das Leben der Menschen spiegeln und auch satirisch sprechen. Und das kann man zu einem wunderschönen Opernabend machen. Das ist erstmal großartige Musik und es gibt auch sehr viel her, was man inszenieren kann. Könnte, sage ich jetzt mal.
Ja, das ist anscheinend in der Staatsoper Unter den Linden heute Abend nicht eingetreten. Was lernen wir denn von den Menschen und von den Tieren in dieser Oper? Oder was konnte man da heute Abend sehen? Wie grenzen die sich voneinander ab? Oder wo sind sie sich ähnlich?
Also erstmal sind sie sich ähnlich, weil sie in gewisser Weise dieselben Probleme haben. Aber vor allen Dingen haben die Menschen, die wir da vorfinden auf der Bühne, das sind übrigens vor allen Dingen Männer, ein sehr tristes, ein sehr trauriges, ein sehr sinnentleertes Leben. Die sehnen sich nach der Vergangenheit, als sie jung waren, als es ihnen noch gut ging, als sie noch verliebt waren. Die Ehen funktionieren nicht oder sie haben keine Frau und alles ist irgendwie nicht so, wie es sein soll. Und das ist das Wunderschöne an dem Stück, dass die Tiere im Grunde genommen so menschliche Probleme durchspielen, aber auf eine satirische Weise. Wie schon erwähnt, es wird eine kleine Revolution im Hühnerhaus angezettelt gegen den Hahn. Da wird also politisch agitiert von der Füchsin, aber dann tut sie das auch nur, damit sie die Hühner anschließend besser fressen kann. Und so werden diese ganzen großen existenziellen Probleme von den Tierfiguren immer auf eine quasi animalische Weise am Ende gelöst. Also sehr unbekümmert, mit einem großen Einverständnis, dass das Leben eben so ist, wie es ist, das, was die Menschen einfach nicht begreifen.
Mhm. Ted Huffman hat Regie geführt und welche Welten kreiert er? Also gehen wir da wirklich ins Hühnerhaus? Gackert es?
Ja, es gackert ein bisschen und überhaupt ist von allem ein bisschen was zu sehen. Ich habe heute viele Verlegenheitslösungen auf der Bühne vor mir gehabt, aber man muss sagen, die Grundidee der Inszenierung ist vielleicht ganz gut, weil der Stoff dieser Oper stammt von so Bildergeschichten, die sehr populär waren damals in den 20er Jahren. Man muss sich das so vorstellen wie so eine Art Wilhelm Busch-Geschichten bei uns. Also schwarz-weiß skizzierte Bilder von Tieren, die sich menschlich verhalten. Und daraus hat der Regisseur die Idee entwickelt, wir nehmen eine weiße Bühne, ganz karg, und da machen wir wirklich nur ganz wenig drauf. Also auch die Figuren sind dann quasi nur so Ausschnitte auf dieser Bühne. Da gibt es keine großen bunten Farben, da gibt es schon gar keinen Wald, da gibt es eben so einen Erdhügel auf der Bühne und da steht eben der Jäger drauf. Und das muss reichen. Das klingt in der Grundidee erstmal ganz sinnvoll. Man muss es ja nicht zu einem Disney-Film machen, zwangsläufig, wenn man diese Tiere da, die ganzen Tiere auf der Bühne hat. Aber mir hat das heute wirklich nicht besonders gut gefallen. Obwohl es eine bemerkenswerte Idee gibt, nämlich, dass die Ballett- und Artistikschule aus Berlin ihre jungen Absolventinnen und Absolventen da auf die Bühne bringt, als quasi Waldtiere. Und die springen, die hängen an der Decke, die machen da wirklich großartige akrobatische Leistungen. Allerdings mit nur minimal angedeuteten Tierkostümen. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer Turnhalle. Man sieht ganz beeindruckende Turnübungen und akrobatische Leistungen, aber man sieht wirklich keinen Wald. Und was ich gerade gesagt habe, es ist schon wichtig doch, dass man die Tiere von den Menschen abgrenzt. Es ist einfach sonst die ganze Pointe, der ganze Witz des Stücks nicht da. Wenn zum Beispiel die Füchsin, wie wir am Anfang gehört haben, in dem Tonausschnitt vom Fuchs verführt wird, endet das sehr schnell in der Schwangerschaft und dann müssen sie im Wald ganz schnell eine Hochzeit organisieren und die gesamten Waldtiere statten diese Hochzeit aus. Das waren heute auf der Bühne alles Menschen in Sommerkleidern, die eine Hochzeit feiern. Damit hat sich für mich der ganze Inhalt des Stückes eigentlich in nichts aufgelöst und davon war ich sehr enttäuscht.
Schauen wir mal oder hören wir mal auf die Musik. Simon Rattle beendet mit dieser Inszenierung ja seinen Janacek-Zyklus an der Staatsoper. Der ist ja ein richtiger Janacek-Fachmann geworden. Wie war das musikalisch?
Es war erwartungsgemäß fantastisch musikalisch. Simon Rattle beschäftigt sich wirklich schon sehr lange, insbesondere mit diesem Stück, als auch vor gar nicht so langer Zeit schon mal Konzertant mit den Berliner Philharmonikern hier in Berlin aufgeführt. Und er kann alles, wirklich alles mit dem Orchester rausholen. Das Orchester ist ja gerade auch bei den Oper Awards zum Orchester des Jahres ausgezeichnet worden und in dieser Kombination funktioniert das heute wirklich fantastisch. Da gibt es die ganze brennende Intensität und Klangschärfe dieser Musik, die rhythmische Erregtheit, das ist so eine rauschhafte Dringlichkeit, die über allem liegt und trotzdem gibt es auch diese weiche, warme, schwelgerische Zärtlichkeit. Das ist absolut großartig und hinreißend, wie das aus dem Orchestergraben rauskommt. Leider findet es eben keine wirkliche Antwort auf der Bühne, wo alles blutleer und karg und kalt eigentlich erscheint.
Und die Stimmen?
Die Stimmen waren hervorragend. Insbesondere muss man wirklich die Füchsin erwähnen. Vera Lotte Böcker, die hat zum ersten Mal eine Janacek-Partitur heute Abend gesungen oder eine Janacek-Partie heute Abend gesungen. Und das hat sie mit einer großen, durchdringenden Stimmkraft erledigt. Viel Nachdruck, viel emotionale Emphase und Expressivität. Ganz, ganz fantastisch hat sie das gemacht. Und auch der Förster Svatopluk Sem hat eine großartige Leistung abgegeben. Auch das ist eine ganz wichtige Rolle, weil dem auch der Schluss der Oper gehört mit dieser ganzen melancholischen Tragkraft, die er da reinbringen kann. Also musikalisch war es ein Hochgenuss. Wirklich, man kann es kaum besser erleben.
André Mumot über die Janacek-Oper Das schlaue Füchslein, die heute Abend an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin Premiere feierte. Nächste Vorstellung ist am 3. März und ich sage ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren beim Eurovision Song Contest nicht mit Ruhm bekleckert. Ob das Ruder diesmal herumgerissen wird, man weiß es nicht. Aber heute Abend war der deutsche Vorentscheid und jetzt wissen wir zumindest, wer für Deutschland ins Rennen geht. Mein Kollege Jan Boré hat die Show in Berlin-Adlershof für Fazit mitverfolgt und die ist erst vor wenigen Minuten, also quasi jetzt, zu Ende gegangen. Jan, die wichtigste Frage zuerst, wer hat heute Abend das Rennen gemacht?
Das ist Sarah Engels mit dem Song Fire. Sie hat gewonnen. Das Fire, das ist eine Popnummer mit viel Pyro-Effekten, viel Feuer auf dem Bildschirm und im Fernsehstudio. Also in Berlin-Adlershof im Studio, da hat man die Hitze wirklich gut gespürt. Sarah Engels, das war auch die prominenteste im Aufgebot und der Sieg war von daher jetzt nicht unbedingt eine große Überraschung.
Ja, von der Hitze hast du gesprochen, ist der Funke auch übergesprungen, um mal im Bild zu bleiben. Also ist es eine gute Entscheidung, die da heute gefallen ist?
Also unter den neuen Songs, die zur Auswahl standen, ist die Entscheidung, glaube ich, schon okay. Sarah Engels hat auf jeden Fall den professionellsten Auftritt gehabt. Die Inszenierung, die wirkte am durchdachtesten und man hat einfach die Erfahrung von Sarah Engels total gemerkt. Da ist der Funke übergesprungen, du hast es gesagt, auch ins Publikum. Sie ist da ambitioniert reingegangen, sie hat gewonnen. Der Song ist jetzt aber nicht, was man noch nie gehört hat. Also sie reimt Fire auf Leier, es gibt eine Feuershow, es gibt einen Dancebreak, also eine Art Tanzpause, die in das Lied eingearbeitet wurde und in der dann Sarah Engels tanzt und nicht singt. Das wirkt alles professionell, international. Ja, sowas hat Deutschland noch nicht zum ESC geschickt. Andere Länder aber schon, zum Beispiel Zypern vor 2 Jahren. Da hieß der Song aber nicht Fire, sondern Liar. Also mal schauen, wie Deutschland damit abschneiden wird.
Okay, das Bewerbungsverfahren war weniger offen als früher. Hast du als erfahrener ESC-Beobachter den Eindruck, das hat jetzt das Niveau insgesamt gehoben? Also bislang hast du dich jetzt noch nicht so angehört.
Ja, ironischerweise eben ist es eigentlich nicht so. Du hast es gesagt, letztes Jahr, das Verfahren war offener. Da konnten sich alle bewerben mit Song, ohne Song, nur mit gesanglichem Talent. Dieses Jahr war das so, dass der SWR auf Management zugegangen ist, auf Studios. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dadurch das musikalische Niveau grundsätzlich gehoben wurde. 9 Songs haben wir gehört und keiner davon war jetzt so, dass ich gedacht habe, das ist ein Gewinnersong. Andere Länder haben ja in diesen Wochen jetzt auch ihre Songs gewählt und da war die Qualität und das Niveau doch schon höher.
Moderiert wurde die Show von Hazel Brugger und Barbara Schöneberger. War es denn dann, ich sag mal, wenigstens ein unterhaltsamer Abend?
Ach, also in weiten Teilen schon. Barbara Schöneberger und Hazel Brugger, die haben gut zusammen funktioniert, fand ich. Hazel Brugger hat immer wieder so kleine Einspielfilme gehabt. Zum Beispiel hat sie mit einem Augenzwinkern erklärt, was ist Deutschland eigentlich? Sie hat eine Umfrage gemacht in Wien, wo der ESC ja stattfinden wird diesen Mai. Das war modern, das war unterhaltsam, das war frisch. Ich fand und ich finde, Hazel Brugger ist in der ESC-Welt eine große Bereicherung. Sie hat ja letztes Jahr auch den ESC in Basel moderiert und die findet daran, glaube ich, auch Gefallen. Und die Show hat sich trotzdem aber gezogen. 3 Stunden lang ging sie für nur 9 Songs mit einem Fernsehsofa mit Gästen. Das wirkt ein bisschen wie Fernsehen aus einer anderen Zeit. Anscheinend geht es in Deutschland nicht ohne TV-Sofa. Das hat schon ein bisschen den Drive aus dieser Musikshow gegeben. Und dadurch hat es stellenweise schon langatmig, schwerfällig gewirkt.
Jan Boré live von der Show zum ESC-Vorentscheid. Und bevor wir diesen Song hören, von Lisa Engels hier, die Kulturpresseschau von Arno Orzesek, wie immer samstags mit dem Blick zurück auf die Woche.
Allein dieses Foto, auf dem die hellweiße Megajacht von Ex-Starbucks-Chef Howard Schultz durch ein holländisches Kanälchen gleitet und die Häuser am Ufer zu besseren Hütten herabwürdigt. In der linken Tageszeitung wäre das Motiv sicher mit einem Appell gegen die extreme Konzentration von Reichtum verbunden gewesen. Doch warum, glauben Sie, hat die Tageszeitung Die Welt, die rechts von links steht, das Foto abgedruckt? Etwa damit der glitzergläubige Chefredakteur Ulf Poschardt vom hummersatten Bordleben auf Megajachten als dem verdienten Lohn fleißiger Milliardäre schwärmen könnte? Von wegen. Die taz-mäßige Weltüberschrift lautete tatsächlich: Extreme Konzentration von Reichtum endet oft in Kriegen. Ein Zitat des US-amerikanischen Journalisten Evan Osnes, Autor des Buches Yacht oder nicht Yacht? Nachrichten aus der Welt der Ultrareichen. Weltautor Michael Marti fragt Osnes, was ihn an den Ultrareichen am meisten überrascht hat. Die größte Überraschung war eigentlich festzustellen, wie bewusst sich diese Menschen darüber sind, dass ihr Lebensstil die Öffentlichkeit empört. Rückfrage Marti: Woher wissen Sie das? Antwort Osnes: Einer dieser Ultrareichen sagte mir, wenn die Welt herausfindet, wie schön es auf diesen Schiffen ist, wird man die Guillotine wieder einführen. Ein anderer meinte, wenn Sie als Ultrareicher kein schlechtes Gewissen haben, sind Sie eine Ratte. Indessen betonte Osnes, dass das alles nicht so bleiben muss. Immer mehr junge Menschen in den USA wachsen mit der tiefen Überzeugung auf, dass der Kapitalismus in seiner jetzigen Form eine Lüge ist. Genau davon ist Eva von Redeker überzeugt. Im aktuellen Spiegel bemerkt die Philosophin, die in einem Dorf in Brandenburg lebt, der Kapitalismus hält jede und jeden ständig dazu an, das Beste aus sich zu machen, eine hyperindividualistische Konkurrenzgesellschaft. Das erzeugt den irrwitzigen Eigentumsrausch, den ich Faschismus nenne. Faschismus als kapitalistischer Eigentumsrausch, darüber ließe sich streiten, das tut der Spiegel aber nicht, sodass von Redeker weiter ausführt, die Rechten sind die toxische Schaumkrone auf der neoliberalen Welle im Klima des Anthropozäns. Je mehr sich die realen Krisen verschärfen, desto aussichtsloser der Dammbau. Deswegen streite ich so vehement für einen grundlegenden Umbau der Wirtschaftsordnung. Es ist so viel zu reparieren. Die marode Infrastruktur, die traumatisierten Menschen, die kaputte Natur. Aber Regeneration ist kein Geschäftsmodell im Kapitalismus. Deshalb müssen wir die Arbeitszeit von der Profitorientierung befreien. Eva von Rediker im Spiegel, der das Interview mit dem Rediker-Zitat betitelt: Ich bewundere alle Leute, die in einem ostdeutschen Dorf leben und nicht AfD wählen. Ob die Ostdeutschen vermehrt die neue Ostdeutsche Allgemeine Zeitung lesen werden, die Holger Friedrich, der Verleger der Berliner Zeitung, gegründet hat, das muss sich noch herausstellen. Immerhin, die erste Ausgabe war laut Süddeutsche Zeitung an den Kiosken vergriffen. Stefan Niggemeier indessen fand das Produkt mau. Unerwartet waren den ersten Ausgaben vor allem, wie erwartbar viele ihrer Inhalte waren. Die Menschen trauen sich nicht mehr, ihre Meinung offen zu sagen. Man kann Russland nicht besiegen. An der DDR war nicht alles schlecht, manches sogar sehr gut. Der AfD-Politiker Tino Chrupalla ist eigentlich ein feiner, bodenständiger Kerl. SZ-Autor Niggemeier über die neue Ostdeutsche Allgemeine Zeitung, von der auch die Taz nicht angetan war. Ostdeutsche Meckerei. Harte Kritik erntete im Nachgang die Abschlussgala der diesjährigen Berlinale und besonders die Ankündigung des syrisch-palästinensischen Regisseurs Abdallah Al-Khatib, der laut Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Blick ins Publikum gedroht hatte, ein befreites Palästina werde sich an alle erinnern, die gegen uns gestanden haben. Die Filmfestspiele, führte Andreas Kilb aus, brauchen keinen politischen Leitfaden, sondern einen Verhaltenskodex, der ihre Jurys und ihre Preisgalas vor aktivistischen Einflussnahmen schützt, ohne die Filmcommunity in aller Welt zu brüskieren. Und sie brauchen eine Intendanz, die sich ohne Wenn und Aber auf diese Gratwanderung einlässt. Wenn Trisha Tuttle sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlt, bleibt dem Kulturstaatsminister nichts anderes übrig, als sie zu ersetzen. Unter der Woche gingen Gerüchte um, die Trennung von der Berlinale-Leiterin werde bereits am Donnerstag anlässlich einer Sondersitzung vollzogen. Dass es dazu nicht kam, erklärte sich Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel so: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer braucht Trisha Tuttle mehr als sie ihn. Busches Begründung: Falls Tuttle hinwirft, ist die Berlinale endgültig schwer beschädigt und kaum jemand von Rang würde sich die Festivalleitung noch antun. Zum Schluss nun ein paar Brocken aus dem Rezensionsfeuilleton. In der Set befand Christina Knödler über Ferdinand von Schirachs erstes Kinderbuch Alexander: Es ist das große Missverständnis zu glauben, man müsse in der Kinderliteratur komplexe Zusammenhänge nur eindampfen auf einfache Lehrsätze. Ganz im Gegenteil, wer das tut, unterschätzt die Neugierde und Intelligenz von Kindern. Darum scheitert dieses Erzählen. Der Spiegel nennt Judith Herrmanns Buch »Ich möchte in der Zeit zurückgehen«. Eine Auseinandersetzung mit dem Großvater, der mit der Waffen-SS Gräuel begangen haben soll, stochern im Täterschuldnebel. Sollten Sie sich von Schirachs und Herrmanns neue Werke ersparen, hätten Sie Geld für eine Kinokarte übrig und könnten unter drei gefeierten Filmen auswählen. Erschütternd komisch fand die Wochenzeitung Die Zeit Jim Jarmuschs Father, Mother, Sister, Brother. In der Wochenzeitung Der Freitag vermutete Philipp Haibach, Friedrich Nietzsche hätte anlässlich von Baz Luhrmanns Dokumentarfilm Epic, Elvis Presley in Concert, die Stimme des Kings als Gottesbeweis gewertet. Und über Marty Supreme von Josh Safdie verschlug es der SZ den Atem. Was für ein Film, in dem es laut Philipp Bovermann um die Gier nach Leben, um Schweiß, Sex und Erlösung geht. Vielleicht inspiriert sie ja Letzteres und sie sagen an diesem Sonntag einem Menschen ihres Herzens mit einer Überschrift der Frankfurter Rundschau: Du bist mein Festakt und meine Falltür.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit die Kultur vom Tage. Und jetzt hören wir Ihnen noch den Song, mit dem Deutschland den Eurovision Song Contest gewinnen will. Heute Abend hat er das Rennen beim Vorentscheid gemacht. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören. Und das ist
Startnummer 08, Sarah Engels mit Fire.
Stop the night, night, no line, line, no more. Boy, I'm out of your league. Nonsense what you've been doing to me. Just know that I could take.